Ich lese Ihnen einmal so einen Text vor, wo er das auf, selber also nochmal so beschreibt. Also die, der Gedanke ist der, wie gesagt, ein unerfülltes Begehren, das an sich schon begehrenswerter ist als jede andere Erfüllung. Und dann erzählt eben, als ich eines Sommertages neben einem blühenden Johannisbeerstrauch stand, stieg in mir plötzlich ohne Vorwarnung und wie aus einer Tiefe nicht von Jahren, sondern von Jahrhunderten die Erinnerung an jenen zurückliegenden Morgen im alten Haus auf, als mein Bruder seinen Spielzeuggarten mit ins Kinderzimmer brachte. Es ist schwer, Worte zu finden, die stark genug wären, um die Empfindung zu beschreiben, die über mich kam. Natürlich war es ein Gefühl der Sehnsucht, aber Sehnsucht wonach? Gewiss nicht nach einer Keksdose voller Moos, nicht einmal, obwohl das mitspielte, nach meiner eigenen Vergangenheit. Ach, ich ersehne zu viel, und bevor ich wusste, was ich ersehnte, war die Sehnsucht selbst verschwunden. Der Blick durch den Schleier vorbei und die Welt wurde wieder alltäglich. Leise bewegt vielleicht, nur durch ein Sehnen nach der eben entglittenen Sehnsucht. Es hatte nur einen Augenblick gedauert, doch im Vergleich dazu war alles andere, was mir je widerfahren war, in einem gewissen Sinn belanglos. Und das ist also diese Kindererfahrung, auf die er sich da zurückbezieht. Und in einem anderen Text sagt er das dann so, nimmt das nochmal auf: Hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein Verlangen, ein heftiges Verlangen lebt, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Es gibt vieles auf dieser Erde, das Erfüllung verspricht, aber immer bleibt ein Rest von Enttäuschung zurück. In allem ist immer etwas zu wenig, heißt das bei der Bachmann, ne? Die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder am Anfang eines interessanten Studiums stehen, wird durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium wirklich gestillt. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, verfuschten Ferien und verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von den Besten, die es geben kann. Da war etwas und im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen und es festhalten, doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Ich denke, jedermann weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Wenn wir nun in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Wenn keine irdische Freude diese Verlangen befriedigen kann, heißt das ja noch nicht, dass die ganze Erde ein Betrug ist. Die irdischen Freuden waren vielleicht nie dazu bestimmt, es zu stillen, sondern nur dazu, es wachzurufen und auf das Wirkliche hinzudeuten. Das ist also seine Interpretation. Also man kann sagen, nein, große Enttäuschung, das Ganze ist April, April. Und man kann eben andersherum sagen, nein, das kann so, wie es, weil es auch in sich selber lockt oder so, das kann nur von einer Wirklichkeit herkommen. Das ist also die Basis, zu der er sich bekennt und wo er sagt, weil wir das aber so schmerzlich finden und vielleicht nicht erreichen. Deswegen geben wir dem dann so Namen wie Romantik oder Jugendidealismus oder so ähnlich, sagt er dann, so aus Rache eigentlich daran, weil wir da dann doch gescheitert sind oder so, wenn das so hineinkäme. Also die Sache, es geht nicht bloß darum, sagt er, dass verzweifelt verbohrtes Betteln unfähig zum Empfangen macht, gemäß diesem erschreckenden Satz, den ich ja auch so erschreckend, also als erschreckendsten Satz aus der Bibel für mich habe: Wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird noch genommen, was er nicht hat. Nicht? Also diese enorme Zuspitzung, die da drin steckt, die aber die Realität beschreibt. Stellen Sie sich so einen ganz ausgetrockneten Boden vor, da hilft kein Regenguss, der fließt einfach nur durch. Nicht? Das muss also irgendwie angefeuchtet werden, damit dann der andere Wasser gesammelt wird. Und so kann es Menschen geben, die also sich so verloren und verlassen vorkommen, die so klammern, dass jeder gleich von Ferne wegrennt, wenn sie nur auftauchen, nicht? So in dieser merkwürdigen Doppelung, die dann da eintritt. Also immer diese merkwürdige Struktur, dass man schon was haben muss, um was bekommen zu können. Das heißt, nicht um was bekommen zu können, man bekommt es ja, um das, was man bekommt, empfangen zu können. Deswegen sage ich, empfangen ist eben kein Passiv, sondern ist genau das Medium, von dem ich immer rede. Ich muss also schon eine Basis haben, damit das überhaupt gehen kann. Anders ist es gar nicht möglich, meine ich, dass das hineingehört.
Aber Entschuldigung, geht ja an die Frage, dass wir eben, weil das ja wie ein Naturgesetz funktioniert,
ja,
hat den Wert gegeben. Das sind ja auch Gesetze der Anziehungskraft.
So ist es.
Und jetzt ist der Mensch dadurch ja in einem besonderen Maß gefordert. Wie gehe ich damit um?
So ist es.
Dass einer in diesem Kraftfeld steht, der ja andere nicht.
Ja, eben.
Also bei Shakespeare kommen ja die ganzen Probleme, die dadurch entstehen, weil es da ungerecht ist.
Genau so, ja.
Ja.
Die ist da.
In der ja menschengemachten Gesellschaft.
Obendrein nochmal. So ist es. Und deswegen gibt es zum Glück immer wieder Leute, die das dann als ihre Aufgabe sehen, sich da zu kümmern. Und ich meine, der Gedanke muss ja so laufen, dass eben deutlich wird und klar wird und dass diese Menschen das schaffen, anderen beizubringen, dass sie gar nicht, dass es gar nicht wahr ist, dass sie gar nichts haben. Weil jeder hat ja erstmal schon mal also das Leben bekommen und ist ein Mensch und nicht ein Tier. Also so wie also in den jüdischen Morgengebeten, wo das erstmal anfängt, man dankt, dass man überhaupt auf der Welt ist, dann dankt man, dass man nicht ein Tier ist, also keine Pflanze und kein Tier, sondern ein Mensch. Dann danken die Männer nochmal, dass sie keine Frauen sind, weil es denen so schrecklich geht, nicht? Die haben den größeren Teil zu tragen. Während die Frauen sagen, ja, wir nehmen das also hin, du hast uns eben so geschaffen, nicht? Aber die Männer bedanken sich auch nochmal, dass sie jetzt nicht als Frauen auf die Welt gekommen sind. Klassischerweise, nicht? Ja, ja, die tragen halt die Last, nicht? Es ist halt nochmal so, nicht? So dass also von dort her entdeckt werden müsste, was da nochmal drin steckt schon. Und ich glaube, dass das also diese Menschen, eben ein Franziskus, eine Mutter Teresa, also genau das können, also den anderen zu zeigen und dem Menschen selber zu zeigen, was er in Wirklichkeit schon mal hat. Also ich finde, es kann eigentlich, kann sich nicht jemand hinstellen und sagen, er wisse überhaupt nicht, wofür er zu danken hätte.
Also mit der Sozialgesetzgebung scheint es ja nicht zu lösen. Ist es nicht
sozial? Eben, da ist es nicht lösbar, das ist völlig klar.
Doch einiges.
Man muss natürlich was dran tun, deswegen, aber dass das das eigentliche Problem nicht löst, ist klar. Nicht? Aber deswegen soll es ja nicht unterbleiben, sondern es ist auch durchzusetzen. Klar muss das geschehen und das ist das, was ja jetzt in der großen Enzyklika von Franziskus ja auch drin steht. Nicht? Muss man ja nicht so titeln wie die FAZ, Gott hasst oder der Papst hasst die Reichen oder so. Nicht? Also das ist ja nicht gemeint, sondern gemeint ist tatsächlich, wie geht man also mit Begabung um, welcher Art auch immer. Und wie setzt man sie ein? Wer also wirklich meint, der hätte nichts und sollte, da kann eben nichts angesetzt werden, da kann das nicht gelingen. Und deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Satz, Matthäus 13 steht das, ne? Mit dem, wer hat, dem wird gegeben. Das ist also das eine und dass diese Verfälschung, die muss wegräumen, aber es ist auch so, dass der zum Empfangen unfähig ist, der beide Hände voll hat. Das ist nämlich der andere Punkt. Deswegen ja meine Formel, wir haben, was wir haben, um es geben zu können und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es empfangen zu können. Denn was sein soll, ist Austausch. Und das ist das, was eigentlich sein soll. Austausch, Kommunikation, Kommunion, wie immer Sie es nennen wollen. Das ist eigentlich gemeint, so wie in einem geglückten Gespräch ein Wort das andere gibt. Dann sehen Sie sofort, das gilt wiederum immer für alle diese Sachen doppelt. Das gilt von einem glückenden Gespräch und das gilt von einem wüsten Streit. Ein Wort gibt das andere. Nicht? Nur im einen Fall ist es ein Freiheitsgeschehen und im anderen Fall ist es Zwang, Zwanghaftigkeit. Da muss ein Dritter dazwischen gehen und dann jetzt reißt euch zusammen, ihr Idioten, Schluss jetzt oder so. Nicht? Also dass man ja einfach sieht, das eine ist reine Zwang und Gefesseltheit und das andere ist genau dieses Après-vous, Monsieur. Dass einer dem anderen nicht das ins Wort fällt, sondern ihm das Wort vom Mund pflückt. So wie das im Faust 2, wo der Faust der Helena das Dichten beibringt. Nicht, dass ihr das Reimwort einfällt. Das ist genau der Punkt. Die Struktur ist dieselbe. Nur die Qualität. Nicht? Im einen Fall ist es Ausdruck von dieser Freiheit der Zuvorkommenheit und im anderen Fall ist es ein sich vordrängeln und reinreden oder alles, wie man es nimmt. Bitte? Achso, Mann, ich dachte. Also dass man beides sieht, dass das hineingehört. Also wer nichts hat, geht nicht, und wer die Hände voll hat, geht nicht. Nicht? Und drum schreibt er dann, mich beschleicht das Gefühl, dass wir uns nicht nur auf mögliche künftige Schläge mit einem Akt der Unterwerfung vorbereiten müssen, sondern auch auf ein mögliches künftiges Glück. Da denkt man nämlich nicht dran. Weil immer wieder gesagt worden ist, dass eben zum Glück und zur Freude, bei Hofmannsthal kann man das auch lesen, dass die mehr Mut verlangen als der Schmerz, weil sie nämlich die ganzen dunklen Mächte aufrufen. So nach diesem Satz, der mich so getroffen hat, wie die Ilse Eichinger auf die Frage, was ist das Glück, antwortet, es vergeht. Anstatt erstmal zu sagen, es kommt auf mich zu. Also so dass da eben genau das gesagt wird, also wir müssen uns nicht nur vorbereiten auf künftige Schläge, das leuchtet uns so ein, das haben wir gesagt mit diesem Satz, Sie erinnern sich noch letzte Woche von der Julian von Norwich da, es wird schlimmer als wir denken oder so, also das ist das eine, aber das andere, dass man sich auch vorbereiten muss auf ein künftiges Glück, weil es nämlich auch eine Form von Aufmerksamkeit, von Selbstvergessenheit, von Umdenken, von sich öffnen einschließt.
Aber es erfordert manchmal fast eine Fähigkeit. Also ich erinnere mich an die Kindheit, dass es mir zumindest von nicht ganz so Bekannten schwerer fiel, etwas, was ich auch mochte, anzunehmen, weil das könnte ja auch Glück bedeuten oder so.
Ja.
Also als Kind, die Kinder leben viel ab.
Ja, natürlich. Ja,
weil
ja.
Eben das emotional vielleicht
so ist.
Ja, ja. Also mental eben. Mit Sicherheit.
Ja, ja. Ja, ja. Eben, das ist die Frage.
Ist ja immer noch so.
Es steckt sicher eine Überforderung drin, denn wenn einem wirklich was begegnet, führt es einen weiter und über einen hinaus. Das heißt, man kann nicht auf der Stufe stehen bleiben, wo man jetzt ist. Und werden heißt immer Abschied nehmen. Deswegen gibt es ja nicht bloß beim Wachsen die Werdeschmerzen, da, weil irgendwie sich da die Glieder strecken oder so etwas, eine Kind und eine Pubertät oder so, sondern eben auch nochmal fundamentaler, nochmal werden tut weh.
Ja, deshalb wird vielleicht sogar die Liebe abgelehnt.
So ist es, so ist es, genau das. Es geht nicht darum, dass der Schmerz, habe ich immer so gesagt, nicht der Schmerz reift uns und nicht der Schmerz führt uns weiter, aber wir reifen nicht ohne Schmerzen. Weil eben Reifen selber, das Weiterkommen oder das sich Öffnen oder was auch immer, Abschied von dem vorhin Gewohnten ist, so wie eben vernünftige Gymnastik eben hinterher mit entsprechend Muskelkater bezahlt wird. Wenn da hinterher keinen Muskelkater hat, dann war es nicht gut gemacht. Nicht? Sondern irgendwas muss da ja neu in Bewegung gekommen sein oder so heraus. Und das gilt natürlich auf allen Stufen. Und deswegen ist eben die Wehleidigkeit, von der die Leute sagen, dass sie heute uns so kennzeichnet, einer der stärksten Punkte, die da hineingehören. Ich meine, also dass eben dann verweigert wird, das hatte ich schon zitiert, eine dieser Geschichten aus den Chassidim-Geschichten, wo der Tzadik da eben sagt, ja, Gott wollte schon längst den Messias schicken, aber dann kommen ja immer erst vorher diese Unruhen oder so und dann schreit das Volk immer, auweia, auweia, und sagt, Gott, gut, ich lasse es ja schon. Und deswegen ist er immer noch nicht da. Also das ist so derselbe Gedanke, der sich da zeigt. Und dasselbe wiederholt sich in den Einzelnen. Dann steht es dann beim Johannes vom Kreuz, dass es so wenig geläuterte Leute gibt, weil das weh tut. Und dann gilt da dasselbe. Das ist dann also gut, okay. Sondern bietet das ja eigentlich nur an. Und wenn man ihm natürlich Carte Blanche gibt, dann nutzt er das auch aus, in der Regel nicht. Aber wenn man das nicht tut, dann muss es gar nicht geschehen. Das müsste man auch also mitsehen, dass das hineingehört. Denn das ist ja der Punkt, dass man, das kommt so schön in dieser einen Narnia-Geschichte vor, wo die kleine Lucy, die ja als erste überhaupt das Narnia entdeckt hat, da, weil die da so einen Blick dafür hat, und die eigentliche Figur ist ja dort der Löwe Aslan, der dort auftritt und der ist dann weg und erscheint eines nach Jahren also wieder und die Lucy ist also ganz aufgelöst und hin, dass sie da jetzt ihn wieder sieht. Aslan, lieber Aslan, schluchzte sie endlich. Das große Tier rollte sich auf eine Seite, sodass Lucy halb sitzend und halb liegend zwischen seine Vordertatzen fiel. Er beugte sich vor und berührte ganz leicht ihre Nase mit seiner Zunge. Sein warmer Atem hüllte sie ein. Sie schaute in das große, kluge Antlitz. »Willkommen, Kind«, sagte er. »Aslan«, sagte Lucy, »du bist größer geworden.« »Das kommt dir nur so vor, weil du älter bist, mein Kleines«, antwortete er. »Nicht, weil du größer bist, das bin ich nicht, aber du wirst mit jedem Jahr, da du älter wirst, größer finden.« Ja, das ist der entscheidende Punkt. Nicht? Also man, indem man selber wächst, sieht man größer, was man vorher nicht so gesehen hat. Das taucht dann erst auf, wenn man es vorher einfach so für selbstverständlich mitnimmt oder hineinnimmt. Dass hier also etwas größer wird, fremder wird oder so in der Nähe. Meine Formel heißt dafür, je näher man kommt, desto deutlicher wird einem die Unnahbarkeit der Wirklichkeit, der man nahe kommt. Das, die eigentliche Unnahbarkeit wird in der größten Nähe wahrgenommen, wo das auftaucht. Und da ist eben die Frage, was geschieht dort, nicht? Diese Auflösung. Und die gute Lösung, die nannte er eben guter Tod. Nicht, dass man hier also diesen Abschied lernt oder den mitbekommt. Und dafür hat das, ich hatte manches davon im Seminar letzte Woche schon angesprochen, hier gehört es jetzt nochmal hin, diese Predigt, die er gehalten hat in St. Mary über das Gewicht der Herrlichkeit, The Weight of Glory, wo er sagt, im geistlichen Leben wie in Liebe und Ehe droht die Gefahr, dass man die vergangenen Freuden des Anfangs zur Norm macht und von innen her in Selbstvorwürfen oder Selbstmitleid das Schlichte heute minder wertet. Freilich gibt es eben einen Abfall von der ersten Liebe, aber es gibt auch das, dass die Menschen unfähig werden, neue Facetten der Herrlichkeit zu erblicken. Denn das müsste auch hineingehören. Also tragischer oder komischerweise quälen uns dann die goldenen Augenblicke der Vergangenheit so, weil wir sie vergeblich also zurückzurufen versuchen. Und das muss man eben diskutieren. Also der Jean-Paul behauptet, dass die Erinnerung das Paradies ist, aus dem man nie vertrieben werden kann. Ich sehe das nicht so. Ich halte mich da eher an Goethe, der dann so sagt, so im Elend sagt er, und ich besaß es doch, was mich jetzt so elend macht. Also was soll ich mit der Erinnerung, wenn es die Erinnerung an das Verschwundensein ist? Nicht, dass das hier auftaucht. Also es kommt darauf an, lassen wir uns aus unserer Selbstzufriedenheit wecken. Auch da öffnet sich's wieder. Und dann schreibt er, es ist wahrhaftig eine Last von Herrlichkeit, die nicht nur über das hinausgeht, was wir verdienen, sondern auch über das, was wir außer in seltenen Augenblicken der Gnade verlangen. Denken wir dran, dass im Hebräischen Kabot Herrlichkeit von Kabet Lasten kommt, von Schwersein. Das ist dasselbe Wort, so wie wir auch im Deutschen sagen können, du bist eine Wucht oder so, ne? Steckt es auch ein bisschen drin. Aber an sich ist das ganz deutlich, also dieses Kabot Herrlichkeit kommt von Kabet Lasten Schwersein. Und die Sache ist noch komplizierter, denke ich. Wenn der Mensch auch nicht nach solchem Reichtum verlangt, so empfindet er doch dessen Mangel. Das ist nämlich die merkwürdige Sache. Meine Frage war immer, warum werden verschiedene Dinge so überwertig betrachtet? Warum ärgern bei uns über manche Verluste so massiv oder so andersrum, wo die Philosophen uns klar machen, versuchen das den Leuten klar zu machen, dass es ja nicht so toll ist, wohinter die daher sind, ob sie es nun kriegen oder ob sie es verlieren. Was ist das eigentlich, was da drinnen steckt? Also nochmal, auch wenn wir das nicht danach verlangen, ist es doch so, dass wir den Mangel verspüren. In dieser Predigt hat dann Louis zu seinen Leuten da gesagt, ich versuche in jedem von ihnen ein untröstliches Geheimnis aufzudecken. Ein Geheimnis, das uns so schmerzt, dass wir ihm aus Rache Namen wie Nostalgie, Romantik und Jugend geben. Also dass wir, gerade weil uns das so schmerzt, der Abschied davon oder so, egal was man sich einfallen lässt, wir bleiben uns eines Sehnens bewusst, das durch kein natürliches Glück gestillt werden kann. Worauf zielt es? Und dann guckt er, was du, also die religiösen Schriften dazu sagen. Die reden von Kränzen und Kronen, von Triumph und Herrschaft, strahlenden Gewändern oder so. Herrlichkeit werden wir haben. Deswegen der Titel, Weight of Glory. wir werden Herrlichkeit haben oder Ehre. Das steht da immerfort da. Und das haben die geistlichen Lehrer als Ruhm vor Gott verstanden, als Anerkennung. Das moderne Bewusstsein findet sich geniert. Sagt er, warum soll ich eigentlich noch eine Belohnung dafür kriegen, dass ich mich anständig benehme? Das würde Kant auch sagen, die Kantianer. Hegel hat sowas auch gesagt, was wollen Sie noch eine Belohnung obendrein dafür, dass ich anständig benehme? Ne? Was soll das? Dauernd ist vom Lohn die Rede in der Schrift. Und das ist irgendwie so unter Niveau, denkt so der normale Intellektuelle. Nicht? Was soll das da eigentlich heißen? Und dann sagt er, er erinnert sich eben plötzlich daran, dass niemand in den Himmel kommen kann, er werde denn wie ein Kind. Und nichts ist bei einem Kind eben so augenfällig wie der große und unverhohlene Wunsch, geliebt zu werden. Sittenstolz wie falsche Demut verkennen dieses demütigste und natürlichste Verlangen des Schwächeren. Einfach das. Aber können wir nicht unter aller Entstellung durch Ehrgeiz, Angst, Selbstbespiegelung immer wieder diesen Augenblick entdecken, da man sich rein daran freut, dem geliebten, geachteten anderen zu gefallen? Das wäre der Punkt. Muss sich jeder von uns selber fragen. Bei Lewis heißt das so, die verheißene Herrlichkeit besteht kaum zu glauben und nur durch das Werk Christi möglich darin, dass jeder, der sich recht entscheidet, Gott gefallen wird. Das wird da gesagt. Gefallen, ein wirklicher Bestandteil des göttlichen Glücks. Geliebt werden, nicht bloß bemitleidet. Ihn entzücken wie ein Künstler sein Werk oder ein Sohn seinen Vater. Das scheint unmöglich. Unser Denken kann dieses Gewicht und diese Weight of Glory kaum ertragen, aber so ist es. Also das ist der Punkt, der dort hineingehört. Und da verstehe ich schon, dass also da andere Leute sagen, an sich spinnen die Christen darum. Ich meine also, dass mit diesem Blick auf Gottes Freude, also das Thema hier bei Lewis, wie also auch jetzt in meinen Augen tatsächlich das Äußerste von unserem Thema hier ansprechen. Lewis warnt auch davor, sich da rein zu verlieren. Das ist schon wahr. Aber daran denken darf man doch schon. Und sei es im Blick, meine ich, auf den Nächsten. Haben Sie, wenn Sie da in die Kirche gehen, oder so, haben Sie schon mal eine Predigt über den Himmel gehört, über die Freuden des Himmels? Ja, ich sage ja bloß, also zeitlang haben die dann immer über Hölle gepredigt, dann war das nachher so schrecklich, dass dann die Leute alle so grübeln, dass die Pfarrer dann gesagt haben, ja, es ist ja vielleicht alles gar nicht wahr oder so ähnlich, nicht? Aber haben Sie schon mal eine Predigt über die Freude des Himmels gehört? Was uns da eigentlich erwartet? Von einem Bischof vielleicht und so? Also ich nicht. Ich will es nur sagen. Nicht? Also müsste man nochmal also hingucken, wo taucht dann das auf? Wenigstens im Blick auf andere. Also der Lewis schreibt dann nämlich weiter, also in dieser seiner Predigt sagt er dann, es ist eine ernste Sache, also wir reden nicht von uns, sondern von den Menschen, mit denen wir umgehen. Es ist eine ernste Sache, in einer Welt von möglichen Göttern und Göttinnen zu leben und sich ständig vor Augen zu halten, dass auch der langweiligste und uninteressanteste Mensch, mit dem wir hier zu tun haben, eines Tages ein Geschöpf sein kann, das wir, wenn wir es jetzt schon träfen, ernstlich versucht wären zu verehren. Oder aber ein Schrecken und Verderben wie in einem Albtraum. Das kommt ja in der Apokalypse vor, nicht? Dass also ein Engel kommt und dann fällt also der Seher schon um und sagt, jetzt steh mal auf, weil es ist alles halb so wild, ich bin auch bloß ein Engel, nicht? Oder so. Nicht? Also das ist es noch gar nicht. Und jetzt sagt er also nicht an seine eigene Herrlichkeit denken, sondern sagt, mit solchen Leuten gehen wir um. Er sagt, es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind, die wir kurz abfertigen und ausbeuten, unsterbliche Schrecken oder ewig währender Glanz. Also das ist jedenfalls die Botschaft, also dieser Tradition, dass die das sagt. Und das wäre einfach zu überleben. Dass also damit auch der Lewis da normal blieb und dann sind die zusammen da in ihr Lokal da gezogen mit dem mit dem Bier da, um ihr Bier da zu trinken, am Donnerstag da zusammen im Pub. Aber dass er das grundsätzlich klar macht und sagt, es gibt eigentlich keine gewöhnlichen Menschen. Also entweder eben ein ewiger Glanz oder ein unsterblicher Schrecken. Das, ich meine, dass ein bisschen davon zu wahrer Fröhlichkeit gehört, die den anderen wirklich ernst nimmt. Dass das also mit hineingehört, so diese Dimension, würde ich meinen. Dass man die mitsähe. Und deswegen müsste darüber, also sich mal trauen, jemand zu reden. Das ist dann wirklich nicht als Vertröstung gemeint, sondern das ist ja jetzt, ist ja dann nur die Endgültigkeit des Jetzigen.
Aber sowas zu sagen erfordert eben dann die echte Gestimmtheit dafür.
Ja.
Weil sonst ist das Wort ja, dann kommt es in eine haarige Situation.
So ist es. Nee, es muss also, an sich gehört das ja, so eine Predigt gehört ja in die Liturgie hinein. Und die Liturgie wird ja aufgefasst, also bei den Anglikanern, wie auch bei den Katholiken, wird verstanden als immer Teilhabe an der himmlischen Liturgie.
Ja, aber es müsste ja direkt aus der unmittelbaren Teilhabe oder Bezug heraus gesprochen.
So ist es. Und da muss es dann, so ist es. Da müsste es jetzt geschehen. Und diese Teilhabe wäre gegeben durch den ernsten Mitmachen bei der Liturgie. Also die Leute gehen ja freiwillig da in die Kirche, die müssen ja nicht dahin gehen. Und das ist jetzt also eigentlich Liturgievollzug. Und Liturgie heißt vor allen Dingen in den Texten von diesem Hochgebet, immer von der sogenannten Präfation. Und das ist ausdrücklich angesprochen, wir kommen die Engelchöre vor, deswegen kommt ja am Schluss immer dieses Heilig, Heilig, Heilig dann und so, ne? Was dahin gehört, so wie im Judentum auch. Das ist auch der himmlische Hofstaat ist schon da, die Liturgie findet statt. Und hier nimmt also schon die Erde mit dran teil. Das ist das, was da ständig gesagt wird und allen erzählt und vermittelt wird. Die Frage ist nur, ob die Leute das ernst nehmen, ob die das glauben, dass das so ist. Das ist eben die andere Frage. Also, dass das eigentlich damit hineingehören würde. Also, es ist fröhlich und alles drum und dran, aber zugleich hat es eben auch nochmal einen Ernst, der da mit drin steckt. Das wäre das, was ich meine, dass das dahin gehören würde. Und, aber natürlich, man hat dann Angst, sich zu blamieren oder so.
Aber die wird alles bezweifelt. Eben einmal mit Grund die Rationalität, ja, weil ja. Die macht so verschockt, dass es nicht bei gutem Gewissen mehr möglich ist.
So ist es.
Aber auch jetzt, dass der Glaube
ja.
Wird auch bezweifelt erstmal. Also man nähert sich dem Thema ex negativo, dass man immer eben sagt, was es nicht ist.
Ist ganz schwierig, ganz schwierig. Die Frage ist nur, ob das eben geht oder ob man nicht, also wir haben von der Art von Negativität haben wir auch geredet. Ich habe geredet von der Sehnsucht, habe geredet von diesen Texten vom Paderaner mit dem also ungetrösteten Schmerz oder so, dass das alles da mit hineingehört, das habe ich ja nicht weggelassen. Ich habe nicht gesagt, das ist einfach so ein heiteres Leben oder so. Sondern die Frage ist nur, welche Dimension das nochmal aufschließt. Der Pascal würde sagen, unser Elend zeigt unsere Größe. Und unsere Größe zeigt unser Elend. Also nach beiden Richtungen. Dass wir, also, denn dauernd wollen uns doch Lebenskünstler da einreden, ist es doch alles okay, positive thinking, und dann geht es schon. Und das einfach mitnehmen oder so, ist doch an allem was dran oder so, stimmt ja auch, nicht? Nur, was sage ich jetzt über das, was da jetzt fehlt oder so? Also die große Frage, ist das also das Ganze ein großes April-April und nicht wahr? Oder ist es wirklich ein Versprechen, das uns nötigt, über uns hinauszuwachsen? Und ich meine, dass da unsere natürlichsten Verbündeten eben tatsächlich die Künste sind und die Künstler. Alle, also die bildenden Künste, die Musik, die Zeichnen, Gedichte und Romane oder wie auch immer, wo die Sprache ja auch, man könnte sagen, Dichtung ist auch die Festlichkeit der Sprache dann nochmal wieder, nicht? Das ist so wie in der liturgischen Sprache auch nochmal, das ist eine andere Art zu reden. Wenn man eben den Celan seine Gedichte lesen hört oder so. Nicht? Das ist eine andere Form. Und das war schon nicht üblich. Deswegen ist er ja auch nicht gelandet bei der Gruppe 47. Nicht? Als er kam und seine Gedichte, die haben einfach darüber gelacht. Wie kann man denn so komisch, pathetisch da seine Worte lesen? Nicht?
Ich habe es jetzt nicht gehört, aber ja. es müsste ja so gewesen sein, dass es eben das mir gegebene Wort ist.
So ist es.
Was dann überzeugt.
Ja. Aber es überzeugt eben nicht jeden.
Es kann sogar das vorher festgelegte Wort sein, aber es muss dann trotzdem in der Situation.
Jetzt muss es leben, genau richtig.
Jetzt ja. In der Kunstform
ja.
Eine Möglichkeit.
Ja. Nur.
Der Text steht fest,
ja.
Aber ich muss mir es trotzdem noch mal geben lassen.
So ist es.
Du musst es praktisch vollkommen aus dem Vergessen heraus wissen.
Ganz neu, ja. So ist es. Ich will nur an einem Punkt einhaken, dass Sie sagen, das muss dann auch so ankommen, das muss eben nicht, denn es kann genauso gut Ärgernis machen. Also behaupten, wenn es wirklich ein wahres Wort ist, muss es doch jeden überzeugen, das geht eben gerade nicht.
Da stimme ich Ihnen zu.
Nee? Ich weiß schon, das war deswegen, wir sind uns schon einig, ich wollte es nur mal ausdrücklich unterstreichen, weil das tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, weil einem das immer wieder begegnet. Das ist einer der Hauptargumente, zum Beispiel gegen das Christentum, zu sagen, der ist gescheitert. Das ist das, was die Moon-Leute mir gesagt haben, wie ich vor Jahren mit denen also so eine Tagung hatte. Und das ist das, was die Muslime sagen. Nein, also wenn er wirklich dort am Kreuz gestorben wäre, dann könnte er nicht der Prophet sein, der er ist. Eben aus diesem Gedanken, wenn es wirklich die Wahrheit ist, muss es jeden überzeugen. Eben, und das ist eben nicht wahr. Und das hat auch Schmidt-Salomon, sagt mir das, ich verlange ja gar nicht viel, sagt er, er soll nur einfach vom Himmel mal sagen, ich bin's oder so ähnlich. Sag ich, das hat er sogar getan, so Sachen wie in Fatima, und die Leute haben gesagt, das ist eine kollektive Neurose bei den Leuten, nicht? Also wollen wir doch nicht weismachen, dass sie das dann glauben würden, wenn das da käme, nicht? Also dieser Gedanke, der immer auftaucht, der weit verbreitet ist, schon bei Celsus ist das zu lesen oder so, bei diesen ersten frühen Angriffen an die Christen zu sagen, wenn es wirklich Gott ist, Gott kommt immer überzeugend in Herrlichkeit, sonst ist es nicht Gott. Gott kommt in Herrlichkeit, die Psalmen sind voll davon, die Berge wackeln wie die Lämmer und alles Mögliche, nicht? Ist da also erschüttert und alles ist darum, nee, jetzt kommt er als ein Baby und liegt da also im Stall rum. Nicht? Das kann ja nicht sein. Also das muss man schon sehen, dass die von dort her sagen, das kann es überhaupt nicht sein. Das Göttliche zeigt sich durch seine Sieghaftigkeit.
Ja, könnte das Problem sein, dass eben das Wort des Menschensohns da nicht dann drin ist in der Vorstellung.
So ist es.
Kann ich sowas sagen, wie jetzt der Islam sagt über den
ja.
Christus. Also dass vielleicht dieser von Gottes Sohn, dieser Weg zum Menschensohn,
ja, eben, Sie nennen tatsächlich den springenden Punkt. Tatsächlich denken wir, das Wort Gottessohn sei größer als das Wort Menschensohn. Das ist nicht wahr, es ist gerade umgekehrt. Also Gottessohn war ganz üblich in Israel. Gottessohn war jeder König, eigentlich das Volk als Ganzes und dann nochmal jeder Israelit.
Das, in Amerika jeder der Bruder ist, aber er ist es nicht.
So ist es, genau so. Genau so, nicht? Aber Menschensohn, das ist das Wort für den Messias. Der vom Alten der Tage von Gott auf den Thron gesetzt wird neben sich. Und deswegen ist es völlig klar, Jesus spricht von sich nicht als Gottes Sohn, das tun die anderen. Er redet vom Menschensohn, wenn er sich meint. Weil das genau dieses Wort ist für den Gottgesandten. Also man muss das umdrehen, darf nicht am Wort kleben bleiben, dann täuscht man sich. Sondern man muss umgekehrt sagen, Gottes Söhne sind wir alle. In dem Sinn. Die Frage ist, ob wir ein Menschensohn sind, nicht? Das ist also genau die Frage. Und das kommt eben tatsächlich, das ist ein prophetischer Begriff aus dem Alten Testament und den Jesus für sich aufnimmt, von Jesaja her und von anderen Autoren. Und das ist genau der bestimmende Begriff, der hingehört. Und wie weit lasse ich mich darauf ein? Das ist genau die Frage. Nochmal, der normale Mensch denkt, und Nietzsche hat darum gekämpft, wie um sein Leben, dass er sagt, das ist ja gegen jeden Geschmack und das geht nicht, dass Gott, also Gott ist Gott und nicht irgendwie sowas Elendes da herum. Das kann überhaupt nicht sein. Denn dann ist tatsächlich jeder Bau der Werteinstufungen völlig daneben. Nochmal, das Göttliche ist das Herrliche und das Sieghafte aus. Für die Griechen und für alle Leute, das ist es. Daran sieht man, dass es ist. Gott zeigt sich überzeugend. Und wer nicht überzeugt, ist damit bewiesen. Also es ist, warum soll einer nicht behaupten, er wäre der Messias? Nur muss er dann siegen. Wenn er nicht siegt, ist klar, er war keiner. Also das ist dieser merkwürdige Gedanke, zu begreifen, nein, gerade durch das Besiegtwerden ist es das. So ist es ja, genau. So ist es. Und da hat er recht bei dieser Verschiebung.
Ja, hat er noch eine Zeile geschrieben: Christsein ist ein Zustand des Herzens.
Ja, ja.
Und das ist dann, steht dann doch irgendwo im Zentrum.
So ist es. Und da hat er recht.
Dann muss man eben die Schieflagen alle mit einbeziehen können.
Aber man muss eben zugleich auch sehen, dass das ja ein Ernst, haben die denn so einfach Unrecht, wenn die sagen, das Göttliche ist das Herrliche? Deswegen habe ich ja extra gerade erst mal die Psalmen genannt, wo das ständig also positiv eingesetzt wird und gebetet wird. Es ist ja wahr, nur gibt es diese andere Form auch noch mal. Und wie bringe ich das eben zusammen, diesen Umsturz? Das ist genau der Punkt. Also sagt er, das ist das, was eigentlich hier auftaucht. Und er liebt ja dieses Bild von Spiel und Tanz so. Beim Schmerzbuch am Schluss ist dieser kosmische Reigen da, das hatte ich schon zitiert, wo er sagt, es geschieht noch nicht mal um des Guten und der Liebe willen, er ist selber Liebe, er ist selbst das Gute und auch die Glückseligkeit, nicht er ist um unseren Willen da, sondern wir um seinen Willen, also dass tatsächlich diese ganze Kehre mit hineingehört und dann kann man ja die Bildrede der Kirchenväter, meine ich, auch wieder aufnehmen und in seinem Buch über die Psalmen, er hat ein schönes Buch über die Psalmen geschrieben, wenn man die richtig lesen könnte, erinnert er an Davids Tanz vor der Lade, der dort so tanzt und dann schreibt er mit solcher Hingabe, dass eine seiner Frauen fand, er mache sich lächerlich. Sie war vermutlich moderner als er, wenn auch nicht besser. Schreibt er dazu auf, da einfach. Also, dass es tatsächlich hier so eine Verrücktheit gibt, die hier möglich wäre in so einer Form. Bitte? So ist es, nicht? Das sagt er ausdrücklich. Und wobei verherrlicht ja bei Johannes genau diese Verknüpfung bedeutet, auch wenn er sagt erhöhen, das heißt sowohl Kreuz wie Thron. Und das ist nicht auseinander dividieren. Deswegen ist ja auch das Kreuz eben so merkwürdig, nicht auseinanderzunehmen. Auf der einen Seite ist das Kreuz das, wo Cicero gesagt hat, man darf in Gegenwart eines römischen Bürgers noch nicht mal den Namen erwähnen. Das ist das Wort Kreuz, hat in einer seiner Gerichtsreden gesagt. Auf der anderen Seite haben sie diese frühen Kreuzbilder in den Apsiden in Rom und in Ravenna, wo dann immer das große Edelsteinkreuz, das Schmuckkreuz ist, ist noch niemand dran genagelt, sondern das Kreuz als Kreuz ist da, aber immer ein Edelsteinkreuz. Also Kreuz selber hat diese Doppelbedeutung wie das Erhöhen und die Herrlichkeit im Johannesevangelium. Das hinauf ist sowohl das Kreuz in dieser fürchterlichen Folter als Folterinstrument dort und nur den Sklaven vorbehalten, nicht? Und ist zugleich also dann der eigentliche, das Siegeszeichen oder so etwas, um es so auszudrücken. Und wie man da die Balance hält, das ist natürlich auch schwierig, nicht? Dass man das irgendwie schafft, das hinzubringen. Aber das wäre es eigentlich. Und drum schreibt er dann in seinem letzten Buch dann, Tanz und Spiel sind eben hier eine augenblickslange Rast im uns aufgetragenen Leben. Hier müssen wir halt arbeiten und was tun, sagt er. Aber in dieser Welt ist alles verkehrt. Was hier auf Dauer Schule schwänzen wäre, ist dort wohl das Ziel aller Ziele. Freude ist die ernste Tätigkeit des Himmels. Und für ernste Tätigkeit, so heißt es im Deutschen, steht eben Business. Joy, the business of heaven. Also das ist das, was im Vorgriff also hier in der Liturgie geschehen kann. Auch die Benediktiner können nicht den ganzen Tag Liturgie haben. Es steht zwar beim Benedikt, dass nichts der Liturgie vorgezogen werden darf, aber natürlich müssen die erstmal arbeiten, sie müssen noch essen, sie müssen noch schlafen, sie müssen sich auch erholen. Also da gibt es ja alles Mögliche, was da auch noch nötig ist und hingehört. Man kann nicht bloß da das tun, aber das geht. Und diesen Punkt, der sagt, die Herrlichkeit flutet in jeden hinein und von jedem zurück wie Licht von Spiegeln. Aber das Licht, das ist es eigentlich. Deswegen finde ich auch ein besonderer Form, also schön dem Psalm 36, wo es heißt, wie köstlich ist deine Güte, o Gott, im Schatten deiner Flügel bergen sich die Menschenkinder, sie laben sich am Überflusse deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie, bei dir ist ja der Quell des Lebens, in deinem Lichte schauen wir das Licht. Haben wir gesagt, man kann das Licht an sich nicht sehen, aber in seinem Licht kann man das Licht sehen, auch nicht seins, sondern es ist immer im Spiegel geguckt, so wie der Vater kein Gesicht hat. Das Gesicht des Vaters ist der Sohn. Das muss man sich auch klar machen. Der Sohn sagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Und das geht nur zusammen mit dem Satz, dass Gott niemand sehen wird und niemand sehen kann, weil er nicht unsichtbar ist. Also wir sehen den unsichtbaren Vater im Sohn, der ist das Gesicht. Und deswegen liegt mir daran, nicht zu sagen, dass es ein Abbild oder Ebenbild, sondern dass das Bild, die Erscheinung, das Sichtbarwerden von Unsichtbarem. Und dann sind wir wieder bei der Kunst, die das ja genau zeigt, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Und wie kann Licht in der Finsternis scheinen? Das sind wir wieder beim Anfang vom Johannesevangelium. Wie soll das Licht in der Finsternis erscheinen? Wenn in der Finsternis Licht aufgeht, blendet das. Blenden heißt, es macht blind. Das heißt, man sieht nichts. Das muss man mal ernst nehmen. Deswegen so mein Betonen von dem Sehen des Unsichtbaren und dem, ob das nun diese vier Winkel da sind, über die wir uns da unterhalten haben, oder das Schweigen des Vaters oder so, spielt keine Rolle. Also diese brennende Abwesenheit, die irgendwie damit hingehört und wo sichtbar wird, dass das Hören intimer ist als das Sehen. Weil Sehen was mit Distanz zu tun hat. Während eben Hören die Gegenwart des Anderen im Hörenden ist. Das ist ja auch nochmal was zum Situieren. Ich höre ja die Richtung, wo was herkommt oder so. Aber entscheidend ist, ich habe es in mir, ich höre es in mir. Die Gegenwart des Anderen ist in mir. Da, und deswegen ist das was anderes als das bloße Sehen, was da auftaucht.
Könnte man nicht sagen, dass wir grundsätzlich als Menschen im Lichte stehen, nur eben die Wahrnehmung ist vielleicht eingeschränkt dafür, da ist keine Achtsamkeit dafür.
Das finde ich gut, stimme ich völlig zu. Ich meine auch, also
genauso.
Ja. So hat man das auch für das Glück gesagt. Also immer wieder haben Leute, die da wirklich was von verstehen, gesagt, eigentlich sind wir alle glücklich, wir wissen es nur nicht. Also wir müssten nur die Augen aufmachen und uns das wirklich klar machen. Und diese Augen des Herzens, von denen ist im Epheserbrief die Rede, in denen man sehen könnte, was einem wirklich gegeben worden ist. Und ich habe gesagt, glücklich ist immer, wer dankbar ist, und wer dankbar ist, ist glücklich. Das heißt, wenn ich das von dort her sehe und aufnehme, wäre es das. Und das, in diesem Sinn wünsche ich denen, die ich morgen nicht sehe, ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute ins neue Jahr hinein. Und dann sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen, am 10.
Ja.
Nicht? Danke. Und dann machen wir weiter mit der Hannah Arendt. Dann. Mhm.